Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um einen Betriebszweig, der für dich als Neueinsteiger spannend sein kann. Die ökologische Masthähnchenhaltung. Was du beachten musst, bevor du einsteigst, darüber spreche ich heute mit Annette Alpers von der Beratung für Naturland. Schön, dass du da bist.
Hallo Celine.
Annette leitet das Fokusteam Geflügel der Beratung für Naturland und ist daher die absolute Expertin. Als kleinen Einstieg habe ich immer Eisbrecherfragen. Annette, du bist ja jetzt schon ganz lang in der Geflügelberatung tätig. Was begeistert dich ganz persönlich jetzt bezogen auf die Masthähnchen?
Ganz persönlich begeistert mich bei der Masthähnchenhaltung, dass die Arbeit relativ gut zu machen ist. Man kann die Arbeit gut planen. Außerdem esse ich auch gerne Hähnchenfleisch. Und wir haben eine Tierart, die mit sehr gesundes und mit sehr wenig Behandlung auskommt.
Das stimmt, sehr gute Einstiegsworte. Lass uns doch mal grundsätzlich starten, warum wir überhaupt diese Folge heute aufnehmen. Warum ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, in die Öko-Masthähnchenhaltung einzusteigen?
Ja, die erste Frage, wenn man einen Betriebszweig anfangen will, ist immer, gibt es da überhaupt einen Markt für? Oder habe ich überhaupt Kunden, die Biomasthähnchen haben wollen? Und da muss man sagen, ja. Jetzt im Moment ist eine gute Zeit, mit Öko-Masthähnchen anzufangen, weil der Markt ist aufnahmefähig und dadurch, dass Masthähnchen ja ungefähr, Öko-Masthähnchen sind ungefähr dreimal so teuer wie konventionelle Masthähnchen, ist der Markt natürlich nicht unbegrenzt. Aber jetzt gibt es gerade verschiedene Akteure am Markt, die auch Biomasthähnchen suchen und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen.
Und ganz grundsätzlich, also du meintest ja jetzt schon, die Nachfrage ist aktuell einfach da. Aber ist es dann sowohl im Handel als auch in bestimmten Regionen oder wie ist das zu verstehen?
Ja, es gibt inzwischen in ganz viele Regionen, wo man Biohähnchen mästen kann. Also in der Direktvermarktung geht das natürlich überall da, wo ich auch eine Schlachtmöglichkeit habe. Das ist oft der begrenzende Faktor in der Direktvermarktung, dass ich überhaupt keine Schlachter mehr finde für kleinere Partien. Also jetzt so 200 Hähnchen, was man gut los wird in der Direktvermarktung. Für große Partien, also 4.800 Hähnchen aufwärts, muss ich gucken, wie weit bin ich vom Schlachthof entfernt. Bestenfalls nur 4 Kilometer. Und da haben wir tatsächlich über Deutschland verteilt verschiedene Schlachthöfe, die Biohähnchen schlachten, sodass auch sehr viele Regionen die Möglichkeit haben, mit Biohähnchenmast anzufangen. Das war früher nicht so gegeben, dass zum Beispiel der Schlachthof in Heinspitz im Osten, der hat erst relativ frisch angefangen mit Biohähnchenschlachtung und vorher war der gesamte Südosten, also von Südhessen über Thüringen und Sachsen im Grunde zu weit weg, um da mit Biohähnchenmast anzufangen, weil es keinen Schlachthof gab, der Biohähnchen geschlachtet hat. Im größeren Stil, also 4.800 Tiere aufwärts. Und jetzt gibt es aber mit Heinspitz auch einen Schlachthof, neben denen, die es vorher schon gab, sodass man aus fast allen Regionen in Deutschland auch Hähnchen noch in der vorgegebenen Frist zum Schlachthof fahren kann.
Das klingt ja erstmal gut, wenn wir sagen können, für ganz Deutschland ist das irgendwie ansprechend und können wir da was liefern. Welche Vorteile, du hast ja schon in deiner Einstiegsfrage so ein bisschen angeteasert quasi, aber welche Vorteile bringt denn die Hähnchenmast jetzt auch für einen zum Beispiel Biobetrieb als zweites Standbein?
Ja, wenn es ein zweites Standbein ist, dann hat er wahrscheinlich Ackerbau und sucht vielleicht eine eigene Nährstoffversorgung. Da wäre Hähnchenmast auch interessant. Man kann sich gut in die Hähnchenmast einarbeiten. Es gibt da also in vielen Regionen die Infrastruktur, wo man da gut eingewiesen wird und mit Hähnchenmast anfangen kann. Und die Arbeitszeit ist planbar. Man hat ja verschiedene Durchgänge im Jahr und zwischen den Durchgängen ist auch immer mal wieder Luft, um vielleicht eine Woche in Urlaub fahren zu können. Das ist bei vielen anderen Tierarten nicht gegeben. Ja, und es ist auch körperlich gut zu schaffen. Also auch wenn man die Arbeit mit den Kindern zusammen erledigen möchte oder die Kinder dabei hat oder selber auch ein bisschen älter wird. Also es ist körperlich eine Arbeit, die man gut schaffen kann, weil die Hähnchen natürlich nicht so schwer sind wie jetzt vielleicht eine Bullenmast oder eine Schweinemast.
Das stimmt, ein guter Vergleich. Das können sogar die nicht so starken Mithelfer quasi gut leisten. Wenn wir jetzt mal annehmen, ich möchte einsteigen, was muss ich als Betrieb ganz konkret mitbringen?
Ja, es muss ein Standort geben, wo man einen Stall bauen kann, oder es muss einen Stall geben, den man umbauen kann. Also gibt es eine geeignete Möglichkeit für einen Stall, und es muss auch Fläche da sein. Bestenfalls natürlich Ackerfläche, weil ich muss bei Naturland ja 50% des Futters selbst erzeugen. In manchen Regionen werden auch Grünlandgegenden genutzt, um einen Hähnchenstall zu bauen. Dann brauche ich aber einen Kooperationspartner, also einen Futtermist-Kooperationspartner, der für mich das Futter anbaut. Also bestenfalls bin ich in einer Ackerregion, wo ich auch den Mist gut verwerten kann. Und die Größenordnung sollte man auch gleich mitdenken, ob wir das wollen oder nicht. Wenn man größer in die Hähnchenmast einsteigen will, muss man eigentlich LKW-weise denken, weil mit dem Wachstum, was wir derzeit hauptsächlich im konventionellen LEH haben, müssen wir auch LKW-weise denken, also eben mindestens 4.800 Hähnchen. Das ist ungefähr ein LKW. Man kann natürlich das Ganze mal zwei machen, also 4.800 mal zwei sind 9.600 Plätze, das geht auch noch. Oder man hat halt eine Direktvermarktungsgröße. Schwierig sind so Größen von 1.000, 2.000 Hähnchen. Da braucht man schon den Abnehmer in der Region, so dass man regional vermarktet, dann geht's auch. Aber das ist nicht überall möglich. Also entweder Direktvermarktung, da bin ich irgendwie zwischen 0 und 500 Plätzen, oder eben LKW-weise, da bin ich bei 4.800 Plätzen.
Und was gilt dann grundsätzlich bei der Besatzdichte einzuhalten?
Bei der Besatzdichte, wir haben ja die Richtlinie nach der EU-Bio-Verordnung, das unterscheidet sich nicht von Naturland, 21 Kilo Lebendgewicht kann man pro Quadratmeter rechnen. Die meisten Abnehmer wollen ein Lebendgewicht von 2,5 Kilo pro Hähnchen haben. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Dann sind das 8 Tiere pro Quadratmeter, wenn man das umrechnen will.
Hast du ja auch ein Beispiel, damit man sich's ein bisschen besser vorstellen kann?
Also als Beispiel, wenn ich 9.600 Plätze bauen möchte, dann brauche ich 1.200 Quadratmeter Stallfläche. Dazu braucht es noch einen Grünauslauf. Da sind 4 Quadratmeter pro Hähnchen vorgesehen, also 9.600 Plätze, 1.200 Quadratmeter Stallfläche, brauchen dann 3,84 Hektar Grünauslauf. Und der Grünauslauf muss auch im Stall sein. Das ist auch eine Voraussetzung, wenn man überlegt, steige ich in die Hähnchenmast ein und habe ich Fläche? Ja, aber ist um die Fläche rum auch ausreichend Grünauslauf, nämlich 4 Quadratmeter pro Hähnchen.
Gehen wir mal von einem Neueinsteiger aus, der einen neuen Stall baut. Mit welchen Kosten muss ich denn da circa rechnen?
Da muss man ungefähr rechnen mit 100 Euro Investitionen pro Platz. 100 Euro, und das setzt sich zusammen aus Stall, Einrichtung und Erschließung.
Kurz zur Einordnung. Die 100 Euro pro Platz, die du gerade genannt hattest, sind Investitionskosten für einen 1600 Quadratmeter großen Maststall und einen zusätzlichen Aufzuchtstall. Es sind daher keine laufenden Kosten oder Verbindlichkeiten.
Genau.
Die andere Variante wäre ja, einen konventionellen Stall zu nutzen. Welche baulichen Veränderungen sind denn da nötig, damit ich es dann sagen kann, okay, es ist biokonform?
Auch ein vorhandener konventioneller Betrieb kann umgestellt werden, wenn er dann ausreichend Auslauf um den Stall rum hat. Und neben dem Stall, neben dem Warmbereich, ist ja noch ein Kaltbereich gefordert, ein Wintergarten. Den Wintergarten, den kann ich mit anrechnen lassen, wenn der gut genug und isoliert ist, sodass die Hähnchen immer in diesen Wintergarten auch reinkommen dürfen, auch im Winter. Und genau, das muss ein konventioneller Betrieb ändern. Also einen Wintergarten anbauen, in den meisten Fällen ist er nicht da, und ausreichend Grünauslauf haben. Dann kann er auch umstellen. Jetzt muss man sagen, konventionell, also der Stall darf ja maximal 1600 Quadratmeter Stallfläche haben. So sagt es die EU-Bio-Verordnung und eben auch die Naturlandrichtlinie. Die meisten konventionellen Ställe bei mir im Nordwesten, die sind per se schon größer, 2000 Quadratmeter aufwärts. Die darf man auch nutzen. Allerdings darf man die nur so belegen, als wäre er nur 1600 Quadratmeter groß. Naja, und da kann man sich leicht ausrechnen, das kann auch unwirtschaftlich werden. Aber es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern am Ende ist es dann ein eine Rechnung, ein Rechenexempel.
Wichtig, du hast schon ein bisschen angesprochen, den Auslauf hattest du schon angesprochen. Wichtig ist natürlich auch allgemein das Stallklima, also der Stallbau grundsätzlich. Was muss ich da grundsätzlich außer eben die Auslauffläche, Licht, die Lüftung oder auch bei der Einstreu beachten? Also was gibt es da für Vorgaben, die man einhalten muss?
Der Stall muss Tageslicht haben. Naturland schreibt 5% der Stallgrundfläche vor an lichtdurchlässiger Fläche. Und das Stallklima muss auch passen. Es muss also auch eine passende Lüftung in dem Stall sein. Da gibt es inzwischen aber auch viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Wichtig ist aber auch noch, dass es eine gute Einstreu gibt. Die Einstreu sollte trocken sein. Sobald die Einstreu feucht ist, gibt es schnell Fußballenverletzung. Also eine trockene Einstreu, das ist tatsächlich eine Herausforderung auch in Altgebäuden, wo man manchmal nicht so ganz einfach eine Lüftung einbauen kann. Trotzdem muss die Einstreu trocken bleiben. Auch im Herbst oder im Januar, wenn wir so nasskalte Witterung haben, viel Nebel, wenig Sonne, die Einstreu muss trocken sein. Und da muss man drauf achten beim Stallbau und auch bei der Wahl der Einstreu.
Was ist dann als Einstreu möglich bzw. üblich, auch in Bezug auf die Saugfähigkeit, eben möglichst lang trockene Einstreu zu gewährleisten?
Als Einstreu ist alles Mögliche möglich. Alles, was erlaubt ist, Stroh, Holz, Sägespäne, Dinkelspelz, aber es muss saugfähig sein. Und Stroh, Langstroh ist erfahrungsgemäß nicht so saugfähig wie zum Beispiel entweder gehäckseltes Stroh oder gleich Strohpellets, Sägespäne, Dinkelspelz. Das ist alles saugfähiger und das ist eben wichtig.
Ja, das sind doch gute Beispiele. Ich denke, da ist für jeden irgendwie das ein oder andere möglich und dabei, das umzusetzen. Wie lange dauert ein Mastdurchgang, wenn wir jetzt ganz konkret schauen, wir haben jetzt soweit den Stall vorbereitet und jetzt kommen die ersten Tiere. Und natürlich interessiert mich dann natürlich, wie lange dauert ein Mastdurchgang und wie viele Durchgänge sind dann eben pro Jahr auch realistisch?
Das kommt darauf an, wie schwer möchte der Abnehmer die Tiere haben. Gehen wir mal von diesen 2,5 Kilo Lebendgewicht aus. Und oftmals wird im Biobereich die Huppert 757 gemästet. Eine extensive Rasse, die aber trotzdem noch relativ guten Brustfleischanteil hat, weil das ist auch bei den Biokunden gefragt, das Brustfleisch, das ganze Tier wird selten vermarktet, sondern meistens zerlegt. Dann kann man damit rechnen, dass ein Durchgang 64 Tage braucht. Das heißt, ich schaffe ungefähr 5 Durchgänge im Jahr, wenn ich nur einen Stall habe. Wenn ich das optimieren wollte, dann mache ich eine Voraufzucht in einem Stall, der halb so groß ist wie der Endmaststall, ziehe die da die ungefähr 3-4 Wochen auf in der Voraufzucht und stall dann um in den Endmaststall, dann schaffe ich in dem großen Endmaststall 10 Durchgänge im Jahr. Das wäre also eine Optimierung in der Stallfläche, die mir zur Verfügung steht.
Und wie läuft es dann grundsätzlich mit der Fütterung ab? Also gerade wenn ich jetzt an einen Umstellungsbetrieb denke, was gibt es da für Vorgaben oder was muss da noch eingehalten werden, auch bezüglich Rauffutter und so weiter?
Der muss Biofutter füttern. Da gibt es viele Futtermittelfirmen, die das machen. Meistens werden ja bei den Hähnchen Pellets gefüttert. Es gibt auch einige Mäster, die füttern mit Mehl. Also mischen dann selber ihr Futter oder kaufen Ergänzer zu und mischen ihr eigenes Getreide rein. Das ist auch ein bisschen abhängig vom Vermarkter, aber auch, was man vor Ort für Gegebenheiten hat. Und dann läuft ja das Futter durch das Silo über die Futterkette in den Stall rein. Man soll der täglichen Ration Rauffutter dazulegen, dass die Tiere beschäftigt sind und auch genug Rauffutter aufnehmen, zum Beispiel in Form von Luzerne-Pellets im Stall. Wenn die Tiere in den Grünauslauf kommen, haben sie natürlich auch Rauffutter. Aber die Tiere sollen immer in den Grünauslauf, wenn die Witterung und der physiologische Zustand es zulassen. Wenn es aber extrem viel regnet, sehr starker Niederschlag ist, dann können sie auch mal einen Tag im Stall bleiben, müssen dann aber unbedingt auch im Stall selber Rauffutter haben. Das Ganze muss der Hähnchenhalter dann auch dokumentieren und aufschreiben, also ein Auslaufjournal führen, wo er dann aufschreibt, sind die Hähnchen in den Auslauf gekommen an dem Tag oder nicht. Und mindestens ein Drittel des Lebens müssen die Tiere in den Grünauslauf. Das muss der Hähnchenhalter dann auch bei der Ökokontrolle nachweisen.
Genau, auch auf jeden Fall wichtig zu wissen, was man da alles beachten und einhalten muss. Jetzt wollen wir natürlich die typischen Fehler, die du jetzt aus deinem Beratungsalltag in dem Bereich schon erlebt hast, für zukünftige Interessierte so ein bisschen vermeiden, abfedern. Kannst du da ein paar nennen, wo du sagst, die kann man vielleicht was heißt Fehler, aber Dinge, die du beachten würdest, wenn du jetzt in die Planung oder in das Thema einsteigen würdest?
Genau, du hast das Angebot vom Stalleinrichter vor dir liegen und fragst dich, hat der alles angeboten? Also da empfehle ich immer, mit zwei Stallbaueinrichtern ins Gespräch zu kommen, um die zu vergleichen. Das ist sehr hilfreich, um eben nicht nachrüsten zu müssen. Was man häufig vergisst, ist zum Beispiel die Sprühanlage. Also die Sprühanlage im Stall, die den Stall einmal herunterkühlt bei extremer Hitze. Wir haben es gerade extrem heiß. Da ist eine Sprühanlage, bringt die Temperatur im Stall doch ein paar Grad runter, bis zu 5 Grad. Oder auch, wenn gemistet werden muss, wie gesagt, 5 Durchgänge im Jahr, heißt ja auch 5-mal sauber machen, dann ist eine Sprühanlage auch eine gute Befeuchtung von dem Stall, so dass man einfacher misten kann. Also nicht sparen am falschen Ende, heißt auf die Sprühanlage achten. Die würde ich immer empfehlen, reinzunehmen. Wo man vielleicht drauf verzichten kann, das ist ein bisschen Geschmackssache, ist eine Fußbodenheizung. Da gibt es tatsächlich interessanterweise regionale Unterschiede. Im Süden bauen meistens die Betriebe eine Fußbodenheizung ein, im Norden nicht. Ich würde sagen, es geht beides. Also ich würde nicht sagen, man muss das eine oder das andere haben. Man muss halt sein Management drauf anpassen.
Was sind die Vorteile, wenn man die Fußbodenheizung hat?
Der Boden ist warm. Das heißt, wenn die Tiere reinkommen, ist der schön aufgeheizt. So soll er auch sein. Eine Fußbodenheizung ist oft aber ein bisschen behäbig. Also man kann sie nicht so schnell steuern, wie man es vielleicht braucht. Und die Fußbodenheizung reagiert vielleicht ein bisschen zu langsam auf solche extremen Temperaturunterschiede. In der Region, in der ich bin, Nordwesten, bauen die meisten ohne Fußbodenheizung. Also vielleicht fehlt mir auch ein bisschen die Erfahrung, wie das ist, mit Fußbodenheizung das Ganze zu managen.
Aber hat es dann einen gesundheitlichen Hintergrund einfach für die Tiere oder ist es einfach angenehmer für die?
Angenehmer und dazu ist auch noch die Balance. Die Einstreu muss trocken sein. Sie darf aber in den ersten Tagen nicht zu trocken sein, weil die Kokzidienimpfung geht auch nur bei einer Einstreu, wo sich die Kokzidien noch vermehren kann, weil das Hähnchen ja den eigenen Erreger, die Kokzidienerreger wieder aufnehmen muss, also die Impfung wieder aufnehmen muss, um immun zu sein. Und wenn die Einstreu zu trocken ist, dann sterben die Erreger, dann funktioniert die Impfung also nicht. Also dieser Spagat zwischen Einstreu muss trocken sein, darf aber am Anfang nicht zu trocken sein, das ist wirklich die Herausforderung im Management.
Okay, gut zu wissen. Was muss man dann noch beachten oder welche Fehlerquellen sind dir denn noch in der Praxis oft begegnet?
Dann muss man auch immer noch die Lukengröße beachten. Wir haben ja die Auslauföffnung nach draußen. Die müssen 4 Meter je 100 Quadratmeter betragen, also groß genug sein. Und die vom Warmbereich in den Wintergarten müssen 2 Meter je 100 Quadratmeter Stallfläche betragen. Wenn jetzt ein Betriebsleiter, ein Tierhalter muss selber die Stallfläche definieren. Wenn er Warmbereich plus Wintergarten als Stallfläche angibt, dann bezieht sich natürlich auch diese Vorgabe 2 Meter auf 100 Quadratmeter Stallfläche auf alles. Also 2 Meter je 100 Quadratmeter Warmbereich plus Wintergarten. Und da werden oft die Luken von Warmbereich in den kalten Bereich zu klein gemacht. Da muss man auch drauf achten.
Das sind ja jetzt erstmal viele Zahlen und Abmessungen. Keine Sorge, du musst dir hier jetzt nichts merken. Du findest auch nochmal genau diese Informationen in den Shownotes. Unsere Beraterinnen und Berater gehen mit dir auch die Stallpläne durch und unterstützen dich eben bei Bedarf. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über die Investition gesprochen, aber jetzt natürlich auch allgemein die Wirtschaftlichkeit, wenn ich jetzt die Masthähnchen verkaufe. Was ist da realistisch, was ich da dran verdienen kann quasi?
Wir haben bei den Bio-Masthähnchen inzwischen eine relativ gute Futterverwertung, also die ist besser als bei anderen Masttieren, nämlich ungefähr kann man sagen 1 zu 2,3 Futterverwertung, je nachdem wie intensiv man Biomasthähnchen fährt, habe ich dann so 1,20 Euro bis 1,60 Euro pro Tier über, nicht pro Tierplatz, sondern pro Tier. Ziel ist immer mindestens 50 Euro pro Quadratmeter Stallfläche über zu haben. Es sollte jetzt gerade ein bisschen höher liegen, um so mit den konventionellen mithalten zu können. Momentan verdienen die konventionellen ganz gut, das wissen wir. Da werden wir vielleicht momentan im Ökobereich ein bisschen benachteiligt werden. Aber im Ziel kann man so sagen, 50, 60 Euro pro Quadratmeter Stallfläche, das ist das, womit man rechnen rechnen können muss, sonst wird das Ganze unwirtschaftlich. Und bei 100 Euro pro Platz, das ist auch gerade relativ viel in der Investition. Wir sind ja gerade in einer Phase, wo Investitionen sehr teuer sind. Auch die Zinsen sind sehr hoch. Aber 100 Euro pro Platz muss man meiner Erfahrung nach einplanen.
Genau, ich muss ja, wenn ich jetzt Ökomastätien halte, auch sie vermarkten und verkaufen können. Wie finde ich denn da geeignete Abnehmer?
Also ich würde mich, wenn ich die Überlegung habe, in die Bioenergiemast einzusteigen, an die regionale Naturlandberatung wenden. Die weiß am besten, wer, welche Akteure gibt es in der Region, wer sucht gerade was, kommt das für den jeweiligen Betrieb in seiner Lage in Frage. Also Abnehmer ist wichtig, das wäre der erste Schritt. Und dann eben die Schritte, die ich eben schon mal erwähnt habe, gibt es einen geeigneten Standort, gibt es genug Auslauf und so weiter. Also ganz, ganz früh steht, ganz früh in der Überlegung steht die Frage, wer kann Abnehmer sein oder reicht mir auch eine Direktvermarktung, möchte ich mit den Kunden direkt in Kontakt treten. Hähnchenfleisch ist ein sehr sensibles Produkt mit hohen Hygieneanforderungen. Aber das muss ja nicht abschrecken. Also man muss nur wissen, dass man sich damit auseinandersetzen muss und in dem Zusammenhang auch ganz früh das Veterinäramt involvieren, ist immer meine Empfehlung, weil jedes Veterinäramt ist ein bisschen anders. Und wenn man sehr früh auch das Veterinäramt mit seinen Ideen befragt, dann kann man das auch gemeinsam mit dem Veterinäramt entwickeln, wie dann zum Beispiel so ein Zerlegeraum aussehen soll oder wie die hygienischen Anforderungen erfüllt sein können.
Und also du hattest ja auch schon mal die Direktvermarktung angesprochen. Welche Rolle spielt das denn in der Ökomasthähnchenhaltung?
Ja, ich glaube, der Kunde kauft gerne die Hähnchen direkt, weil man hat dann ein gutes Gefühl, man weiß, wo es herkommt, die hat einen Auslauf, aber die ganze Wertschöpfungskette ist nicht einfach. Deswegen mengenmäßig sind die großen Absatzkanäle natürlich, da werden mehr Hähnchen drüber vermarktet, aber die Direktvermarktung, wie gesagt, wenn man da Lust zu hat, wenn das Veterinär mitspielt, ist auf jeden Fall auch interessant, um sich mit dem Tier erstmal auseinanderzusetzen. Was braucht ein Hähnchen? Also würde ich auch immer mitdenken.
Gibt es dann grundsätzlich Regionen oder Strukturen, in denen die Vermarktung besonders gut läuft oder wo es schwieriger ist? Also es ist ja immer ein bisschen individuell, aber vielleicht gibt es da eine Tendenz.
Die in den Regionen, wo es konventionell auch schon die Infrastruktur gibt mit Hähnchenstellen, da ist es relativ einfach, auch in den Biobereich einzusteigen. Da gibt es Stallbaueinrichter, die das kennen. Da gibt es Hallenbauer, die das kennen. Da gibt es Berater, die das kennen. Da gibt es die Futtermühlen. Die ganze Kette hat sich auf Hähnchen eingestellt. Und das ist natürlich im Nordwesten der Fall. Da sind ja viele konventionelle Hähnchen, aber auch Biohähnchen. Dann gibt es noch einen Raum in Nordhessen, wo das der Fall ist. Es gibt einen Raum in, also immer fahrbar zu den Schlachthöfen, da wo auch konventionell die Betriebe sind, ist es relativ einfach, auch mit dem Biohähnchen einzusteigen, weil die Infrastruktur da ist. Da kennen die Tierärzte sich aus, auch wichtig, auch wegen Impfprogramm und so. Also da ist es auf jeden Fall einfacher einzusteigen als in den Regionen, wo es diese Infrastruktur noch gar nicht gibt.
Jetzt klingt es ja alles erstmal ganz spannend und machbar. Wenn ich jetzt ganz konkret sage, ich möchte jetzt einsteigen, was wäre der erste Schritt?
Der erste Schritt ist vielleicht, sich einzulesen. Da würde ich hinweisen auf die Geflügelbroschüre, die vom Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen erstellt wurde. Da kann man sich einlesen, dann weiß man schon mal ungefähr, was auf einen zukommt bei der Masthähnchen oder auch Putenmast, aber vor allen Dingen auch bei der Masthähnchenmast. Und dann wendet man sich an die Naturlandberatung, guckt, was ist da Stand der Richtlinie und entwickelt das langsam weiter, von der Idee bis zur Umsetzung. Und natürlich muss man Kostenvoranschläge haben und die Rechnung machen, weil wie immer in der Landwirtschaft, meistens verdient man sich keine goldene Nase, sondern man kann damit ein gutes zweites Standbein aufbauen, aber muss das eben auch gut durchdenken.
Genau. Und welches Beratungsangebot bzw. Einstiegshilfen bietet mir jetzt Naturland?
Einstiegshilfe ist eben der Kontakt zu den Abnehmern. Es gibt eben eine Begleitung während der ganzen Planung, also Planungshilfen und ja, Unterstützung in jeglicher Art. Wenn der örtliche Berater gerade nicht so affin ist mit Geflügel, dann können sich die Betriebe auch ganz gern an mich wenden. Also da wird ein Betrieb auf jeden Fall, wie das bei Naturland so üblich ist, immer eng begleitet.
Genau, da haben wir ein großes Netzwerk, worauf die Betriebe dann zurückgreifen können. Danke dir, Annette, für die Einblicke, für den Input heute. Ich denke, wir haben allen Interessierten einen Rundumschlag gegeben in das Thema Ökomastientierhaltung. Wenn du dich jetzt für die Ökomastientierhaltung interessierst, findest du alle wichtigen Infos, eben auch die besagte Broschüre von Annette, auch in den Shownotes. Schick uns gerne wie immer dein Feedback und Themenwünsche an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.